Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Matthias Steiner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schon Sport gemacht?
Eigentlich nein, ich bin einfach nur vom Hotel hierher gegangen. Es waren 2,5 Kilometer, es ist noch kein Sport, es ist einfach nur normale Bewegung.
Ist der Tag ein schlechter Tag, wenn das Sportprogramm ausfallen muss?
Ich habe kein Sportprogramm, aber es ist ein schlechter Tag, wenn es keine Bewegung gibt, tatsächlich. Also so lange Autofahrten und dann irgendwo noch in einem Termin sitzen, ist furchtbar. Deswegen steht in meinem Auto ein Klapprad.
Okay. Mit 8 Gängen. Wie oft wird es benutzt?
Das wird sehr oft benutzt. Das sieht auch dementsprechend schon aus. Hat schon einige, also schon mehrere tausend Kilometer herunten. Aber ich kann ganz gut Fahrrad reparieren und so weiter, handwerklich ganz geschickt. Das heißt, es ist immer in Schuss und fährt und ist nicht größer als ein Koffer. Und ersetzt auch dann ein Fitnessstudio, das es in einem Hotel meistens nicht gibt.
Das Fitnessstudio zum Mitnehmen.
Richtig.
Am Sonntag hatten Sie Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie wurde gefeiert?
Gar nicht, weil ich war mit den Kindern noch unterwegs. Wir kommen ja aus dem Urlaub mehr oder weniger. Fließender Übergang. Und da ist klar, wenn der Papa Aufmerksamkeit hat, irgendwie Geburtstag, dann wollen die Kinder auch Aufmerksamkeit haben. Also haben wir da gar keine große Sache draus gemacht. Es gab auch keine Torte. Wir sind dann am Abend spontan, weil wir in Berlin waren, zum Spiel Hertha BSC gegen Wolfsburg gegangen.
Das ist das Urlaubsprogramm von Matthias Steiner?
Ja, weil die Kinder 6 und 9 sind und Fußball momentan natürlich das Größte ist, logischerweise in dem Alter. Und dann möchte ich das den Kindern auch bieten können. Und es ist nett dort. Es gibt ein gutes Programm für die Kinder auch.
Sie haben olympisches Gold geholt im Gewichtheben. Sie waren Weltmeister, Europameister. Haben Sie die Kids schon infiziert? Fußball hat funktioniert, auch mit Gewichtheben?
Ich habe die Kids glücklicherweise mit Bewegung infiziert. Liegt auch ein bisschen an der Mama, die eigentlich ein Bewegungsmuffel ist. Meine Frau war sehr sportlich und sie hat durch mich wieder den Zugang zur Bewegung gefunden, dass es auch Spaß macht. Also sie macht jetzt auch so was Ähnliches wie Yoga, Bodyworkout und alles Mögliche. Und
machen Sie auch?
Nein, mache ich nicht. Ich habe sie dann zu so Kursen gedrängt, damit sie auch nicht nur von mir irgendwie Anweisungen kriegt. Und jetzt macht sie es echt auch gern auf Radfahren sowieso, weil ich alles mit dem Radfahren macht sie mit. Und wenn die Kinder sehen, dass es nicht nur der Vater macht, weil beim Vater ist es selbstverständlich, sondern auch die Mama, die macht plötzlich Liegestütze und so weiter, dann macht es den Kindern umso mehr Spaß und es ist selbstverständlich, dass man sich einfach im Alltag bewegt und für die Kinder gehört Bewegung dann dazu.
Ihnen sieht man an, dass die Bewegung auch dazu gehört, dennoch haben Sie sich körperlich stark verändert. Sie haben nämlich nach der Profikarriere innerhalb eines Jahres 45 Kilo abgenommen. Warum war Ihnen das so wichtig?
Weil ich in der Profikarriere 45 Kilo zugenommen habe. Das ist ja das, was man ganz gerne vergisst und auch nicht sieht. Man kennt den Steiner, den Superschwer, den Dicken, der da oben gewonnen hat. Nur der vorher, bis ich 22 Jahre alt war, war ich ja so schwer wie jetzt. Also ein schlanker, junger Mann. Und habe mich dann bewusst entschieden, in Superschwer zu gehen, habe 45 Kilo zugenommen. Das war schon eine Qual. Und da war für mich klar, beim Zunehmen, das ist gut für den Sport, für Superschwergewicht, aber es ist nicht gut für den Alltag, nicht gut fürs Leben. Später möchte ich wieder schlank sein.
Und ja, Sie sagen, Sie haben jetzt Ihr Wohlfühl-Ich erreicht. Wie fühlt sich das denn an im Unterschied zu damals?
Ein Wohlfühl-Ich ist etwas, wo ich sage, ich fühle mich im Alltag tatsächlich in allen Situationen wohl. Ich kann gut ins Auto einsteigen. Ich bin fit, wenn ich mal 10 Stockwerke Treppen steige. Ich kann einfach die ganz normalen Alltagshürden meistern, ohne jetzt groß irgendwie einen Kreislaufkollaps zu kriegen. Schwitzen kann man nicht ganz gut definieren. Ich habe immer schon gut geschwitzt, auch als Kind.
Ist gesund, sagt man?
Schwitzen ist gesund und man erholt sich auch gut, aber das wäre jetzt kein guter Maßstab, weil dann müsste ich jede Sportart lassen. Aber es geht wirklich um tatsächliche Wohlfühlen, aber auch ums Ehrlichsein. Wirklich auch Bilder von sich selber vergleichen. Ich sehe ein Bild von Peking oder aus anderen Situationen, die nicht so vorteilhaft sind. Und jetzt, das ist schon ein Riesenunterschied, aber es geht tatsächlich so. Ich lüge mir dann nichts vor, ich habe noch keine Modelmaße. Bei meiner Größe müsste ich jetzt so 85 Kilo haben. Das werde ich nicht erreichen, das will ich nicht, da fühle ich mich auch nicht wohl. Aber ich glaube, wenn mal jemand 40, 50 Kilo zu viel auf den Rippen hat, dann kann man sich nicht mehr wohlfühlen, auch wenn man sich's einredet.
Matthias Steiner, 2013 haben Sie Ihre Profikarriere beendet im Gewichtheben. Wo setzen Sie denn heute im Alltag Ihren Kampfgeist ein?
Ah, da gibt's es gibt tatsächlich tagtägliche Herausforderungen auch beruflicherseits, wobei ich sagen muss, es ist schon schwierig, wenn es plötzlich um Verhandlungen geht, um Verträge geht, dann werden gewisse Dinge vielleicht manchmal nicht eingehalten. Das kennst du jetzt vom Sport nicht ganz so. Beim Sport gibt's ein ganz klares Ziel. Ein Ziel habe ich jetzt auch. Aber es ist nicht so greifbar wie im Sport und das ist schon ein bisschen schwieriger. Wenn man jetzt den Kampfgeist hernimmt, ja gut, Sport mache ich immer noch, ich mache gern Sport alleine, ich setze mir dann selber irgendwelche Zeiten, wo ich kämpfen muss. Oder es gibt dann doch die ein oder andere Sendung, wo man vielleicht mal eine Herausforderung hat, dass man nicht kann und trotzdem irgendwo gewinnen möchte. Auch das nicht um jeden Preis, aber auch da kämpfe ich dann ganz gern mich durch die Sendungen. Das macht dann auch Spaß.
Also sich beweisen zu wollen, das ist in jedem Fall noch vorhanden. Sie sind ja auch vielfach engagiert, auch im sozialen Bereich. Zum Beispiel unterstützen Sie auch die Mannheimer Sterntaler. Das ist ein Kinderhospiz. Sie hatten auch Engagements auch in Heidelberg sehr viel oder auch ein Waisenhaus im Schwarzwald. Mhm. Kommt das durch Ihre Frau, die aus Biberach stammt?
Ja, zunächst mal ist es ja so, es gibt ja immer wieder Sendungen, wo man auch Geld erspielt, wo man sich überlegen muss, wo soll das Geld dann hinfließen. Und das möchte ich schon, dass es irgendwo einen Bezug zu mir hat. Entweder es hat einen Bezug zu mir aufgrund meiner Typ-1-Diabetes-Erkrankung, wo man sagt, okay, da geht es um die Kinder. Oder es in erster Linie geht es tatsächlich wirklich um Kinder. Und wenn es dann im näheren Umfeld ist, ist es noch besser, weil du einfach auch die Möglichkeit hast, mal hinzufahren, hinzuschauen. Wie sieht es denn da aus? Wo wird denn was gebraucht? Gebraucht wird grundsätzlich überall was. Aber es gibt schon Situationen, die dann noch mehr ans Herz gehen. Und deswegen ist mir das schon wichtig, dass man auch eine Regionalität hat, einen Bezug dazu, wo man auch da sein kann.
Gehen Sie denn dann, weil Sie auch sagen, Sie wollen auch da sein, gehen Sie denn dorthin und unterstützen das auch vor Ort? Oder ist es mit einem Scheck getan? Wie sieht das Engagement aus?
Also wenn jetzt wirklich mal eine Anfrage kommt, wo es wirklich nur um einen Scheck geht und wenn das gerade passt und ich kann da erstmal nicht hin, dann muss es natürlich mit dem Scheck auch getan sein. Aber grundsätzlich, so wie es bei den Sterntalern ist, war mir auch wichtig, auch das vorher zu sehen. Auch wie wird das gelebt und gemacht, und da muss man sich Zeit nehmen dort. Das ist ein Kinderhospiz ist kein Ort, wo man sagt, da gucke ich mal schnell drüber, sehe mir ein paar Bilder an, mache ein Selfie und gehe wieder. Natürlich hat diese Einrichtung etwas davon, wenn sie mein Gesicht nutzen kann. Aber es wird ja auch nicht so genutzt, dass einfach nur Werbung geschalten wird, sondern da muss man schon spüren, dass derjenige, der sich da engagiert, auch das versteht, was er da tut und auch mitlebt. Und das geht dann schon sehr unter die Haut, wenn man da vor Ort ist. Und das kann ich nur empfehlen, wenn man so etwas unterstützt, dabei zu sein.
Gab es da besondere Biografien, die Sie besonders berührt haben?
Da ist jede Biografie besonders, weil da gibt es unterschiedlich lange Wege. Manches geht ja sehr schnell, manches sehr lange. Was mich berührt hat, ist, dass das wirklich so eine Einrichtung ist, wo du diesen Tod erstmal gar nicht merkst. Du hast so eine Angst davor, wenn du hingehst, dass du eine Schwere spürst, und die wird aber da genommen. Das ist der Grund dieser Einrichtung. Die Schwere würdest du wahrscheinlich in jedem Krankenhaus spüren, logischerweise.
Es geht ja gerade auch darum, den Eltern auch eine gewisse Leichtigkeit zu geben, die ja ansonsten auch mit sehr schweren Dingen belastet sind.
Richtig, den Eltern, vor allem wenn du selber dann zwei Kinder hast, weißt du, oder kannst du zumindest erahnen, was das bedeuten muss. Plus Geschwisterkinder, die fallen oft hinten über, das wird total unterschätzt, und das sind wirklich Einrichtungen. Man hat dann auch gemerkt, es war schon schön, wo ich dann das erste Mal da war, und dann war aber ein Ausbau notwendig, ein Umbau, und das wird von jedem einzelnen Mitarbeiter so gelebt dort und so viel Herzblut drin, man hat das Gefühl, also das ist eine Lebensaufgabe dort. Aber diese Menschen verdienen einfach einen wahnsinnigen Respekt. Das kann man eigentlich gar nicht mit Geld bezahlen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass da auch Geld hinfließt. Und deswegen setze ich mich dann gerne ein.
Sie sind in Österreich geboren. In Wien haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Aus welchen Gründen? Vielleicht können Sie es noch mal kurz erläutern. Sie haben es schon oft erzählt.
Ja, was ist es denn? Ein Wirtschaftsflüchtling? Ich weiß es nicht. Sportwirtschaft. Ich habe... Ich bin in Athen 2004 für Österreich gestartet, bin da Siebter geworden, ein junger, aufstrebender Athlet, und habe dann aber gemerkt, ich komme in Österreich nicht mehr weiter, also in den Jahren davor auch schon. Und dann kam irgendwo der Punkt für mich, aufhören oder weitermachen. Und weitermachen in Österreich ging nicht mehr, weil die Strukturen so verkrustet waren, dass ich keine Leistungsentwicklung mehr gehabt hätte.
Es gab da wohl auch Probleme mit dem Verband?
Richtig, ja. Also es hat alles ehrenamtlich dort geschehen und auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, nicht böse gemeint, sondern es war halt so. Und dann kam für mich nur Deutschland in Frage und hatte das Glück, dass hier ein Nachwuchsloch war und die mich ganz gut gebrauchen konnten. Aber der Stab rundherum, der war so professionell. Es waren auch so wirklich alte Hasen. Der Bundestrainer, einer der erfolgreichsten Bundestrainer im deutschen Sport. Das war super für mich. Und ich habe mich plötzlich wie im Paradies gefühlt, weil ich als Sportler auch behandelt wurde und gewertschätzt wurde. Und deswegen bin ich dann nach Deutschland geflüchtet.
Ja, Sie sind dann für Chemnitz angetreten.
Richtig.
Sie hatten auch Bezug zu Sachsen natürlich durch Ihre Frau, durch Susanne damals. Das Bild ging um die Welt, wo Sie ihr die Medaille gewidmet haben. Wie blicken Sie jetzt, wir diskutieren gerade immer noch sehr viel Ost und West, wie blicken Sie auf Gesamtdeutschland nach 30 Jahren?
Also ich bin ja 2005 gekommen und war erschrocken, wie innerhalb der Nationalmannschaft Gewichtheben dieses Ost-West-Gefälle war. Da waren wirklich waren teilweise sehr böse Sprüche, auch wenn mit einem Lachen, aber auch immer ernst gemeint. Auch heute, obwohl sich so viel getan hat, ist sind latente Vorwürfe beiderseits. Finde ich schade.
Vorwürfe inwiefern?
Inwiefern es geht eben um den Soli auch, dass der Vorwurf, wie lange müssen wir denn noch zahlen, da wird gar nicht in die Tiefe gegangen. Da wird einfach nur darüber gesprochen, wo ich mir denke, also es wird gar nicht nachgefragt, wofür ist es gut oder auch nicht. Aber dass nach wie vor so dieser Unterschied da ist. Und wenn mal was negativ ist, auch im Osten, dann rührt das immer gleich von der Geschichte her. Man sieht aber das Positive nicht.
Zum Beispiel?
Vor allem in Sachsen fällt mir auf. Die Freundlichkeit. Enorm. Also wirklich das Soziale untereinander. Das wirklich, da wird des Öfteren noch die Tür aufgehalten. Da wird man freundlich begrüßt, ehrlich freundlich begrüßt. Meine erste Schwiegermutter ist nach wie vor ein festes Familienmitglied bei uns. Das ist unsere dritte Oma. Die ist wirklich sehr viel bei uns, viele Wochen, viele Monate.
Sie
bei ihr.
In
Sachsen lebt in Zwickau. Wir sind sehr viel da. Deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Mache auch im Erzgebirge öfter Urlaub. Bin oft in Dresden. Es ist eine andere Herzlichkeit, auch in dem Verein, wo ich war. Das war, also dieses Vereinsleben, wie es dort geführt wurde, das war alles so selbstverständlich, dass man sich gegenseitig hilft. Das darf man nicht unterschätzen. Also die waren sehr lange nicht so verwöhnt von der Gesamtsituation. Aber es gab klare Strukturen. Und diese klaren Strukturen, die wir ja immer vorsichtig mit Demokratie immer, das darf keine Diktatur sein. Aber ich glaube, man braucht auch Strukturen im Alltag. Beispielsweise, wenn man heute eine Kita hernimmt im Westen, die Kinder dürfen bis 10.30 Uhr, 11 Uhr frühstücken, um 12 Uhr gibt es schon das Mittagessen, kriegen ständig irgendwo was. Also es gibt keine
festen
Regeln. Die Regeln.
Ja.
Wir brauchen als Menschen Regeln, auch wenn wir in einem freien Land leben. Gerade da brauchen wir Regeln, damit wir gut miteinander leben können. Und das gab es in der DDR. War sicher was Vorteilhaftes.
Und jetzt kann der Ausgang der Wahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag natürlich auch den Fortbestand der Koalition sehr beeinflussen. Wie blicken Sie auf die Wahl, die am Sonntag ansteht?
Ich weiß nicht, ich beschäftige mich schon damit. Also ich bin nicht politikverdrossen. Nur habe ich immer das Gefühl, egal wie man sich damit beschäftigt und egal was dann rauskommt, es geht trotzdem immer irgendwie weiter dann. Und das finde ich eigentlich dann, ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass man, selbst wenn sich eine Wahl anders ausgeht, geht es dann trotzdem nicht viel anders weiter.
Woran liegt das?
Ich glaube, das liegt tatsächlich mittlerweile an diesem öffentlichen Netzwerk, das wir haben. Es kann uns ja kein Politiker mehr was vormachen. Selbst wenn es von einer anderen Partei kommt und andere Sprüche, andere Parolen hat, finde ich, ich kann mir trotzdem die Meinung bilden übers Netz, übers Handy, über Computer, wie auch immer. Und da hat man nicht mehr so viel Spielraum, was anders zu machen. Das ist trotzdem ein bisschen schade auch.
Es gibt inzwischen auch Umfragen, wo viele Menschen der Meinung sind, eine Mehrheit, ich glaube, es waren mehr als 60%, die sagen, der Politiker an sich ist heute schon das Problem, weil auch das Vertrauen nicht mehr da ist und weil die Strukturen so festgewachsen sind. Wie ist das Vertrauen in Politiker bei Ihnen?
Man muss immer vorsichtig sein, was man sagt, aber ich finde, zum Beispiel ein Politiker.
Sie müssen nicht zwanghaft politisch korrekt
Nein,
sein.
Nein, doch. Ja, stimmt schon. Wenn ein Politiker wirklich ein Politiker sein möchte, dann finde ich, dann soll er auch in der Politik bleiben. Was ich immer ganz, ganz schwierig finde, dass ganz, ganz viele Politiker in die Wirtschaft wechseln. Das halte ich nicht für sonderlich sinnvoll, weil man dann merkt, das vermischt sich alles viel zu stark.
Bräuchten wir da mehr Sanktionen?
Der Einfluss.
Auch da
Regeln? Regeln. Klare Regeln. Wir brauchen klare Regeln. Wir haben, wie viele Fernsehbeiträge gibt es jetzt über die Banken, dass man es verabsäumt hat, Jahrzehnte zuvor, zu kontrollieren, zu überwachen. Das gab es früher, das hat man plötzlich wurde man nachlässig und plötzlich kam dann die Finanzkrise. Genauso ist es in der Politik. Also es gibt dann keine Regeln mehr, man kann machen, was man will. Oft wird das als Sprungbrett genutzt. Das ist schade. Ein Politiker sollte sich wirklich politisch engagieren, sollte das leben, sollte aber auch leben können davon. Also es soll keine Anreize geben, aus der Politik wieder wegzugehen. Das finde ich wichtig.
Vor 2 Jahren haben Sie ein Album rausgebracht. Ich glaube, eine Gesangskarriere hätten vermutlich die wenigsten mit Ihnen in Verbindung gebracht. War das bis dahin immer eine heimliche Leidenschaft?
Musik war eine heimliche Leidenschaft. Nämlich so, dass ich tatsächlich mit Musik begonnen habe und das dann mit dem Sport. Also ich habe als Kind Klavier gelernt. Ohne Noten, das hat ein Musikschulprofessor, der Nachbar war, hat mir das so beigebracht. Dann war ich in einem Akkordeonorchester, habe da ein paar Jahre gespielt, auch mit Auftritten. Und dann kam der Zeitpunkt, wo der Sport größer wurde mit 12 und habe mich dann für den Sport entschieden und habe die Musik brach liegen lassen. Leider Gottes. Also Klavier würde ich heute gern besser spielen können. Da fehlt es noch ein bisschen. Und meine Mutter hat auch in einem Chor gesungen, somit ist da schon immer, es war schon eine Vorbelastung da. Aber ich bin ja auch nicht irgendwann aufgestanden und gesagt, so heute möchte ich Musiker werden, heute will ich jetzt singen, sondern das ist ja entstanden durch gewisse Shows, wo ich was vorgetragen habe, weil es halt gewünscht war. Und
wurde da die Lust wieder geweckt?
Ja,
oder
definitiv.
Wie kam das?
Ich finde Singen, das wäre schön, das sollte jeder singen. Ich finde das ist toll, das tut gut, das tut der Seele gut. Das merke ich, wenn ich im Auto fahre mit den Kindern. Wir spielen die alten Klassiker von der EAV oder STS, gerade die österreichischen Lieder, die auch sehr auch politisch sehr interessant sind, wo Kinder auch mal fragen, was meinten der damit? Und da kann man auch diskutieren drüber.
Wenn man die Welt erklären kann.
Die Welt erklären kann und trotzdem schön mit Gefühl noch mitsingen, mit einer Melodie, das bleibt haften. Das ist so schön, dass lange Autofahrten werden bei uns kurz, nur durch Musik, nur durch Singen.
Was haben Sie heute Morgen unter der Dusche gesungen?
Unter der Dusche gar nichts, weil meine Kinder und meine Frau noch geschlafen haben. Ich habe versucht, möglichst leise zu duschen und jeden Tropfen
aufzufangen. Da wäre nur das Schlaflied passend gewesen.
Ja, so ungefähr.
Wir hören mal rein, was Matthias Steiner auf seinem Album veröffentlicht hat. Hier ein kurzer Zusammenschnitt.
Vielleicht sind sie gebrauchte Engel, vom Himmel uns allen geliehen. Schuld ist immer nur der Trainer, der Trainer. Uns bleibt unsere Liebe, solange wir sie haben, ist fast jede Talfahrt wieder umkehrbar.
Das ist Musik, die wird ins Fach Schlager eingeordnet. Wenn Sie sich gerade hören, worauf achten Sie zuerst?
Schlager, was definieren Sie mal Schlager? Das ist jetzt, also das ist ein sehr dehnbarer Begriff, es ist deutschsprachige Musik und was mir ganz wichtig war, und das habe ich auch mit ein bisschen Abstand dann eben dann nochmal klarer gehört ist, dieses Album ist ja auch nicht einfach so im Computer produziert, sondern das ist tatsächlich mit echten Musikern, mit teilweise unterschiedlichen Gitarristen, also nicht alles mit derselben Gitarre gemacht. Da ist schon Handwerksqualität dahinter bei diesem Album. Also ich will mich zumindest nicht auf das Geist stellen lassen, das
Sie
einfach nur mal schnell hinproduziert.
Sie wollen nicht in eine Schublade gesteckt werden, aber wie würden Sie es definieren? Für Sie offensichtlich kein Schlager.
Nein, es ist deutschsprachige Musik. Also wenn Sie mal einen Schlager bezeichnen, dann soll es bitte sein, aber wenn man das komplette Album hört, da sind so unterschiedliche Lieder drauf. Dass es eigentlich nicht ein Lied wie das andere klingt. Und es ist auch so entstanden, dass es ja über eine sehr lange Zeit entstanden ist und nicht innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten, sondern wirklich über 2-3 Jahre und da kommen unterschiedliche Stilrichtungen drauf.
Und zurück zur Frage, worauf achten Sie als erstes, wenn Sie sich selber hören?
Ich achte tatsächlich auf mich, wie ich klinge, wobei ich sagen muss, dass ich schon auch bei jedem Lied anders klinge, weil es immer ein anderer Stil ist. Jedes Lied ist anders. Das ist dann total interessant und achte darauf, wo klingt es eigentlich für mich am besten. Und mir gefällt nach wie vor das leicht rocklastige am besten, wo einfach mehr E-Gitarre zu hören ist. Das gefällt mir einfach am besten.
Ja, Sie sind großer Guns N' Roses Fan, ja. Also von daher kommt das dann vielleicht dann bei den Liedern auch manchmal durch.
Das war mein erstes Album, Use Your Illusion 1 and 2, das ich hatte. Und vor allem Guns N' Roses wird oft als Hardrock bezeichnet, aber es ist halt Hardrock mit ganz viel Melodie, auch mit ganz viel Herz, mit viel Botschaft trotzdem drin, auch wenn das damals natürlich eine provokante Zeit war. Aber es ist einfach unfassbar. Und natürlich Axl Rose ist für mich der Sänger, das ist die Stimme. Manche mögen es gar nicht und ich liebe es.
Welcher Song des Albums ist als erstes entstanden? Das hat ja auch immer so eine gewisse Choreografie und eine Dramaturgie.
Tatsächlich Zurückgeliebt, so wie das Album heißt. Das ist als erstes entstanden. Und dann sind verschiedene Sachen entstanden. Es ist ja auch, das Produzententeam hat auch vor Jahren ja die Zillertaler Schürzenjäger produziert, deswegen da auch eine Coverversion eines Liedes drauf. Und es ist wirklich immer auch mir auf den Leib geschrieben. Also wir haben sehr lange zusammen gesessen, zusammen geplaudert, dass auch wirklich Matthias Steiner drin ist.
Zurückgeliebt beinhaltet welche Geschichte?
Zurückgeliebt beinhaltet die Geschichte, dass ich wie viele andere Menschen auch einen schweren Weg hatte in meinem Leben und man verliert so ein bisschen den Glauben grundsätzlich an das Leben oder wer einem da lenkt. Und dann kam meine jetzige Frau Inge, die mich ins Leben zurückgeliebt hat. Das ist eigentlich ganz kurz auf den Punkt gebracht. Sie hat mich wieder dahin geholt, wo ich hingehöre, wo jeder Mensch hingehört, nämlich auf die glückliche Seite. Hat mir 2 wunderbare Kinder geschenkt und deswegen zurückgeliebt.
Und es gab damals Vorwürfe, dass Sie sich nach dem Tod Ihrer Frau Susanne zu schnell wieder verliebt hätten. Wie sehr hat Sie das verletzt, solche Vorwürfe?
Sowas verletzt mich nicht, weil sowas lasse ich tatsächlich nicht an mich ran. Das sind Dinge, die habe ich auch gelernt in der Öffentlichkeit, weil ich so schnell, so stark in die Öffentlichkeit gedrängt wurde, dass ich Dinge nicht so stark ranlasse, wenn ich nicht weiß, von wem kommt es denn überhaupt oder greift mich jemand persönlich an. Solange es mir nicht jemand persönlich ins Gesicht sagt, ist es für mich kein großes Drama. Ich weiß, man kann immer sagen, ja, der tut es vielleicht so ab, aber es ist, wenn man das wirklich täte, dass man ständig jeden Kommentar liest, dann wäre man ziemlich arm dran. Das hat übrigens Frank Elstner zu mir mal ganz vor langer Zeit gesagt. Sagt er zu mir, ob ich die Fanpost noch selbst öffne, sage ich, ja klar, sagt aber es ist echt die Gefahr, bei 50 Briefen, dass 49 toll sind und einer ist schlecht und der Schlechte bleibt hängen. Da hat er recht in gewisser Weise, aber ich habe mir das total abgewöhnt, weil solange wirklich mir jemand das nicht ins Gesicht sagt, nehme ich es nicht persönlich.
Aus Kappelrodeck kommt gerade von Werner Zink eine Einladung an Matthias Steiner, doch mal ins Badische zu kommen, weil er nämlich sagt, im Osten die Netten, im Westen die Unfreundlichen. Also so pauschal kann man die Aussage nicht treffen. Und so war es, glaube ich, auch von Ihnen nicht gemeint, oder?
Ja, das ist natürlich auch eine kürzere Radiosendung, klar. Kann man es anders ausdrücken, das ist auch richtig so. Ich habe ja auch Dinge schon erlebt in Westdeutschland, dass wir gar keine Städte nennen, dass es Riesenunterschiede gibt, mit nur einem Tag Unterschied, wo ich die Zeit verbracht habe. Gar kein Thema. Würde ich auch gerne annehmen, die Einladung, und das glaube ich auch. Und ich bin ja gebürtiger Österreicher, und da gibt es ja auch zwischen Osten, Westen, Norden und Süden riesige Unterschiede. Selbst das nächste Tal ist schon anders als das Tal davor. Das ist vollkommen richtig, und das habe ich damit nicht gemeint, sondern ich habe einfach nur dieses ganz große Thema Ost-West, das ich sehr lange gespürt habe, gerade auch im Sport, gemeint, dass mich das so schockiert hat, dass man grundsätzlich pauschalisiert hat. Ich stand ja als Österreicher neutral dazwischen, konnte es gar nicht verstehen, dass man sich so gegenseitig teilweise provoziert.
Ja, das wäre auch meine Aufgabe als Journalistin gewesen, an der Stelle nochmal nachzuhaken und zu sagen, der Westen, den kann man natürlich auch so nicht pauschalisieren.
Natürlich
nicht. Herr Zink schreibt ja auch, bei uns wird auf der Straße gegrüßt und auch die Tür geöffnet.
Ja.
Und wir wollten uns aber über Doppelmoral unterhalten, denn die findet ja vielfach statt. Und das ist etwas, was Ihnen ganz besonders im Alltag auch auffällt und Sie auch, glaube ich, wütend macht.
Mich macht ihr tatsächlich wütend, natürlich, und da darf man sich auch nicht so weit rauslehnen, natürlich bei der Rassismusdebatte. Auf der einen Seite schreien wir, wenn jemand nur irgendwie ansatzweise ein falsches Wort im Mund nimmt oder sich falsch ausdrückt, siehe Clemens Tönnies.
Ja, ist das Beispiel ein, gerade der Schalke-Boss?
Bestes Beispiel,
ja.
Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich weiß, er ist ein Afrika-Kenner, war sehr, sehr lange, sehr oft dort. Er weiß, wovon er spricht. Er hat aber auch ein Mundwerk, das so ist, das manchmal so provoziert. Man muss ihn nicht mögen, ich mag ihn sehr. Und ich finde, die Debatte ging in eine völlig falsche Richtung. Das ist eine Chance, eine Debatte anzustoßen, aber in eine völlig falsche Richtung. Der Rassismus wird ja bei uns tagtäglich überall gelebt.
Dennoch, die Aussage war rassistisch, aber vielleicht muss man eher darauf gucken, was steckt an Problemen dahinter.
Ja, ich glaube aber, dass man da aufpassen muss. Wenn jetzt zum Beispiel eine afrikanische Dame aus der Wirtschaft sagt, die Europäer sollen nicht so viel Plastikmüll machen, damit wir nicht so viel kriegen, das ist ja auch nicht gleich rassistisch, sondern es ist eine Feststellung. Man muss, glaube ich, die Botschaft dahinter verstehen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Und damit überhaupt zugehört wird, muss es etwas provokanter sein. Aber es geht in eine völlig falsche Richtung. Und was mich dann, da leite ich gleich über vom Rassismus auch zu diesem Gender-Wahnsinn, das mich auch wahnsinnig macht, weil es im Alltag auch anders aussieht. Wir reden ständig darüber, dass immer die Damen noch mit im Text vorkommen sollen, als Bürger und Bürgerinnen und so weiter. Und jedes Mal zucke ich zusammen, weil ich denke, ach Gott, ja, stimmt, die Damen, man darf sie nicht diskriminieren. Wenn ich anständig erzogen bin, wenn ich Werte lebe, habe ich Respekt vor jedem Menschen, von einer Frau genauso wie von einem Mann. Und wenn beide die gleiche Qualität haben, wo soll der Unterschied sein?
Aber offensichtlich nehmen diese Werte ja auch ab und eine Gesellschaft wird rauer. Woran liegt das? Liegt das vielleicht an dieser überpolitischen Korrektheit? Kann das eine Ursache sein? Was glauben Sie?
Ob das die Korrektheit ist, weiß ich nicht. Ich glaube natürlich, ich finde auch...
Denn die löst ja eine Wut bei Ihnen beispielsweise auch aus.
Ja, das sicher. Aber die politische Korrektheit hat nur mit der Angst zu tun, die geschürt wird. Und ich glaube auch natürlich, soziale Medien ist für mich auch ein falscher Ausdruck, weil das soziale Leben wir nur miteinander. Wenn wir wirklich direkt miteinander etwas zu tun haben, wenn wir gemeinsame Feierlichkeiten haben, gemeinsame Feste feiern, miteinander viel tun. Es ist einfach eine völlig falsche Wertewelt mittlerweile. Uns geht's zu gut. Und das muss ich ehrlich sagen, uns geht's zu gut. Jetzt kann man natürlich jammern, ja, mir geht's aber trotzdem nicht gut genug.
Da werden Ihnen viele Menschen widersprechen, die sagen, ja, uns geht es eben nicht gut.
So, das ist das Nächste wieder. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, gut, der Steiner hat leicht reden, der steht in der Öffentlichkeit. Nein, grundsätzlich als Gesellschaft geht's uns trotzdem sehr, sehr gut, wenn wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wenn wir mal gucken. Und dieser Wohlstand, diese Überflussgesellschaft führt natürlich dazu, dass wir sehr schnell Probleme suchen. Irgendwas regt uns immer auf. Als Mensch ist es normal, dass uns was aufregt. Und
also wo könnten wir ansetzen, um dann die Werte, wo Sie sagen, die gehen uns verloren, wieder mehr ins Leben reinzubekommen?
Ich finde tatsächlich, sich mehr Zeit zu nehmen füreinander, sich persönlich zu treffen, Tür aufhalten. Das gehört eigentlich... Wenn ich das jetzt erzähle im Radio, dann hört jemand zu, sagt, ja, vielleicht hat er recht, und das Ohr ist aber schon wieder zu. Sondern das muss wieder in der Schule, im Kindergarten Einzug finden, dass wir beim Essen am Tisch sitzen, dass wir miteinander gemeinsam essen, dass wir Essen auch wieder wertschätzen. Auch das wird nicht mehr wertschätzen.
Schaffen Sie das in Ihrem Alter?
Ich schaffe das. Ich schaffe das im Alltag, auch wenn wir viel mit Smartphones unterwegs sind, beruflich, auch Computer. Zu Hause gilt die Regel, das Handy hat am Essenstisch nichts verloren. Die Kinder müssen beim Essen sitzen, wenn wir zusammensitzen. Wenn du fertig bist mit dem Essen, erst dann aufstehen, nicht vorher. Also diese leicht konservativen Verhaltensregeln, die aber wichtig sind für unsere Gesellschaft. Das ist ein Halt, es gibt Kindern Stabilität. Wenn die Kinder machen können, was sie wollen, habe ich heute früh wieder im Hotel erlebt, eine fünfköpfige Familie, 4 haben den Kopf am Smartphone gehabt, laut dem gar nicht mitgekriegt,
dass alles. Also es klappt dann doch nicht immer. Also
nicht
wir tauchen gleich.
Andere Family, nicht bei mir. Nein, um Gottes Willen.
Wir tauchen dann gleich mal näher ein in die Familie Steiner. Sie haben 2 Jungs im Alter von?
6 und 9.
Und welches Thema steht da gerade im Vordergrund?
Ganz großes Thema ist natürlich das Essen, wobei das Essen jetzt sich langsam eingependelt hat. Die Selbstverständlichkeit vom bewusstem Essen, was wir da essen, dass natürlich ich es nicht verhindern kann, dass sie des Öfteren was naschen, weil die Einflüsse von außen sehr groß sind.
Sonst holen sie sich woanders was.
Holen sie es woanders, aber ich lege dann trotzdem Wert darauf, vielleicht, dass man auch selbst den Kuchen backt, dass man gewisse Dinge, dass man dass auch immer etwas davor steht oder für manche Sachen wie beispielsweise Computerspielen. Das darfst du nicht verbieten, weil natürlich dann irgendwann ich hau ab und spiele woanders. Aber gewisse Aufgaben davor stehen, zu sagen, das und das und das muss gemacht sein, Punkteplan und dann gibt's ein Computerspiel. Ich will meine Kinder da nicht formen. Es soll keine Formbarkeit sein im Sinne von, dass es dann mein Kind ist und ich steuere das Kind, sondern ein Kind muss lernen, dass das Leben auch nur so funktioniert.
Sie haben eben schon mal gesagt, die Regeln sind Ihnen ganz wichtig. Ja. Jetzt ist Smartphone natürlich ein ganz großes Thema. Wie sehen die Regeln für die Smartphone-Nutzung bei Ihnen aus?
Ja gut, wir haben, also wie gesagt, in der Grundschule gibt's noch keins. Da ist keine Notwendigkeit, auch wegen Sicherheitsfrage nicht. Wir sind am Land, das muss nicht sein. Frühestens in der weiterführenden Schule und dann aber auch zeitlich begrenzt. Natürlich muss das Kind es langsam lernen, damit auch umzugehen, weil wir in der Gesellschaft leben. Aber die Werte, die es früher gab, die müssen bleiben, weil das Leben funktioniert so. Sie kriegen auch erst ihr Geld vom Arbeitgeber, wenn sie arbeiten gehen, vorher. Und nicht das Geld schon, also das Geld kriegen sie eben nachher.
Genau, es muss erst was getan werden.
Es muss getan werden, das ist selbstverständlich. Die Höflichkeit,
das Leistungsprinzip ist wichtig.
Das Miteinander sprechen. Am Tisch deswegen auch kein Smartphone, damit ich auch weiß, was esse ich da, damit ich das wertschätze, vielleicht das Essen ein bisschen herrichten. Und das meine ich eben, das gehört auch, so etwas gehört in die Schule. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Staat dann die Kinder führt oder erzieht für später, sondern erzogen werden wir mittlerweile nur mehr von den Einflüssen von außen. Und die können dann teilweise sehr negativ sein, weil jeder alles irgendwie vorgeben kann übers Internet. Und ich finde, da gehört eine gewisse Grundstruktur, eine Grundregel rein, dass Kinder beim Essen sitzen, nur eine gewisse Zeit, dass es auch Essenspausen gibt, weil die einfach auch für den Körper wichtig sind. Das sind alles Sachen, das hat dann mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Und das muss gelernt werden.
Jetzt fehlen natürlich sehr viele Lehrer. Auch beim Lehrerberuf ist der Respekt mehr und mehr verloren gegangen. Also auch das sind Werte, die wieder in Frage gestellt werden. Haben Sie Lösungsvorschläge, haben Sie Ideen, wenn Sie sich so intensiv mit dem Thema auch befassen?
Ja, klare Regeln auch was ein Lehrer machen darf, weil ein Lehrer traut sich ja kaum mehr was machen, wenn er von allen Seiten angegriffen werden kann. Wenn ich ständig einen Lehrer verklagen kann und wenn es immer Möglichkeiten gibt, rechtliche Schritte gibt und ein Lehrer schon aufpassen muss, was er tut, dass er nicht mit dem Schlagstock schlagen soll, das ist, glaube ich, auch klar. Aus der Zeit sind wir auch raus. Angst darf nicht der Lehrer sein, aber ein Lehrer braucht schon noch eine gewisse positive Macht, den Kindern etwas beizubringen. Der hat die Kinder 4, 5, 6 Stunden. Das ist eine Verantwortung. Und in diesen 4, 5, 6 Stunden soll ein Kind vielleicht auch was lernen, was es zu Hause nicht lernt.
Es gibt immer wieder Kritik daran, dass die Eltern sagen, ja, die Schule ist dazu da, die Kinder auch zu erziehen, dass sie die Verantwortung zu sehr abgeben.
Beide sind dazu da. Denn was passiert denn heute? Es passiert heute Folgendes. Viele Lehrer sagen dann schon, ja, die Eltern müssen erziehen. Jetzt leben wir aber dann schon in einer Generation, wo vielleicht die Erziehung nicht mehr so stattgefunden hat oder wo der Einfluss von den Netzwerken vom Internet schon so groß ist, dass es die Wertevermittlung zu Hause nicht mehr gibt. Also muss diese Wertevermittlung wieder in die Schulen, in den Kindergarten, weil wir bauen ja auch ein Haus aufs Fundament. Und wenn das Fundament stabil ist und das Fundament gefestigt ist, dann ist es bereit fürs Leben, fürs Weiterbauen. So, was ein Kind dann später macht, ist dann Eigenverantwortung. Nur ich muss ja vorher etwas lernen, ich muss klare Regeln haben. Das Leben hat immer so funktioniert. Selbst der Steinzeitmensch musste ja etwas tun, damit er überlebt. Er musste jagen, er musste, wie auch immer, auch wenn das noch eine ganz andere Welt war. Aber es steht immer etwas davor. Und das Leben läuft dann einfach nur so, komme was wolle.
Über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, was Ihren Alltag aber sehr bestimmt. Sie sind nämlich Diabetiker. Mit 13 Jahren haben Sie angefangen mit Gewichtheben. Mit 18 Jahren gab es dann eine Schockdiagnose von den Ärzten. Die lautete wie?
Typ 1 Diabetes.
Wodurch ausgelöst?
Durch einen grippalen Infekt.
Was hat das bedeutet dann für das Gewichtheben?
Das hat fürs Gewichtheben erstmal bedeutet aufhören, weil auch im Jahre 2000 noch die Meinung war, dass Kraftsport schädlich ist, aufgrund der hohen Drücke im Herz-Kreislauf-System. Habe ich natürlich mir dann nur eine Woche angehört und dann habe ich gemerkt, am Hometrainer, als ich das erste Mal saß, auf eigene Verantwortung wieder, mir geht es eigentlich besser als vorher. Also Bewegung tut mir gut, eigentlich wie immer. Es tut uns Menschen ja grundsätzlich gut. Da muss mehr gehen. Ich habe Gewicht immer wieder probiert und es hat sehr schnell sehr gut funktioniert wieder.
Aber so eine Diagnose schmeißt das Leben natürlich schon komplett um, ne?
Ja, weil zunächst ist einmal dieses Stigma Diabetes da. Du kennst es nicht. Du denkst, das haben nur alte Menschen, kranke Menschen, schlecht ernährt, wie auch immer. Zunächst gibt es einmal Typ 1 und Typ 2. Dann hat es mit der genetischen Disposition zu tun und dann eben auch noch dieser Auslöser grippaler Infekt. Und eben Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem zerstört eben die insulinproduzierenden Zellen. Somit habe ich keine Insulin und muss lernen, damit umzugehen. Man merkt erst dann aber, wie schwierig es ist, den Stoffwechsel in Schach zu halten. Der Gesunde merkt es ja nicht. Der merkt es erst dann mit 50, 60, wenn er einen ersten Herzinfarkt hat, hoppala, ich habe einiges falsch gemacht. Aber du merkst es vorher nicht, weil der Körper viel repariert. Und als Typ-1-Diabetiker siehst du sehr schnell, was dem Körper gut tut und was nicht.
Wie hat das dann das Leben verändert, gerade als Jugendlicher, wenn man dann plötzlich damit befasst ist?
Das Gute war, ich war gerade am Sprung zum Leistungssportler. Ich habe einen Lehrberuf erlernt, Gas-Wasser-Installateur, Zentralheizungsbauer, war kurz vom vierten Lehrjahr. Und dann kam der Sport schon, war schon ganz wichtig. Also es war schon eine gewisse Grunddisziplin da, die ich auch von zu Hause mitbekommen habe. Und dann kommt Typ-1-Diabetes und als geklärt war, ich kann weitermachen, für mich auch geklärt, dann war für mich klar, egal wie, irgendwie schaffe ich das schon. Und das hat sich dann so ein bisschen die Hand gegeben, dass man grundsätzlich sowieso auf sich achten muss. Und das ist auch was ich nach außen tragen möchte, dass wirklich jeder einfach größere Ohren hat, was seinen Körper angeht, mehr auf sich selber hört, reinhört, den Körpergefühl wieder erlangt.
Was kann denn Diabetes auslösen? Also die verschleppte Grippe war es bei Ihnen, aber es gibt sicherlich noch mehr.
Grundsätzlich ist es eben eine Autoimmunerkrankung, wenn eben dem Immunsystem irgendwas, irgendwie ein Schaden zugefügt wird, eben durch den grippalen Infekt, wie auch immer, und das Immunsystem versucht es zu reparieren und verwechselt dann eben Gut und Böse. Das ist grundsätzlich der Auslöser. Manche kommen schon so zur Welt, manche kriegen es als Säugling, aber meistens steht irgendwie eine Erkrankung dahinter. Typ-1-Diabetes. Bei Typ-2-Diabetes, das heißt ja mindestens 7 Millionen Menschen in Deutschland haben, hat man auch eine Disposition in seinem Körper. Das heißt, die Gene, das ist die Achillesferse da. Aber es spielt schon sehr groß auch der Lebensstil, der Lebenswandel eine ganz große Rolle. Schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung sind Faktoren, die das noch begünstigen dann.
Jetzt gibt es natürlich auch Entwicklung in der Medizin. Inwiefern hat eine technische Entwicklung Ihnen das Leben als Diabetiker in den vergangenen Jahren erleichtert?
Ja, es war so, vor 10 Jahren war mein Wunschtraum, als ich gefragt wurde damals, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Was hättest du gern? Ich hätte gerne eine Uhr, wo ich meine Zuckerwerte ablesen kann. Heute sind wir soweit. Wir können heute mit den Smartwatches können wir Zuckerwerte ablesen.
Deswegen haben Sie zwischendurch in der Sendung auch immer mal wieder darauf geguckt.
Wahrscheinlich. Ja, genau. Handy. Ich hab keine Smartwatch, aber am Handy. Es ist im Endeffekt das Gleiche. Kann da drauf gucken und sehe das dann. Das heißt, das erleichtert mir den Alltag ungemein natürlich. Gar kein Thema. Wobei ich sagen muss, es war das blutige Zuckermessen auch nicht schlecht, weil da habe ich auch immer gleich direkt den Blutwert und ich muss es ja trotzdem lernen. Ich muss trotzdem lernen, mit dem Körper umzugehen. Und ich bin verantwortlich, wie meine Zuckerwerte sind. Nicht das Gerät selber. Das Gerät selber unterstützt mich ja. Sondern ich selber, was ich dem Körper zuführe, wie viel ich mich bewege oder wie wenig, so reagiert dann auch mein Blutzuckerwert.
Sie halten auch Vorträge zum Thema. Warum ist Ihnen die Aufklärung dahingehend so wichtig?
Ja, die Aufklärung ist deswegen so wichtig, weil ich Typ-2-Diabetes mit ins Boot nehme, weil das eine Volkskrankheit ist. Es wird unser Gesundheitssystem massiv belasten. Also jetzt nicht Typ 1, sondern vor allem Typ 2 massiv belasten. Da nehme ich eben das Thema Ernährung mit hinein. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich kann den Stoffwechsel als Typ-1-Diabetiker erklären und ich bin Bindeglied zwischen den Ärzten, die teilweise eine schwierige Sprache sprechen, nicht jeder, aber viele, und Patienten, die es oft nicht verstehen, diese Sprache. Und ich bin so ein bisschen das Bindeglied da und lebe das ja auch vor. Und 20 Jahre Typ-1-Diabetiker, Olympiasieger, es ist nicht immer alles Sonnenschein, aber man hat eine hohe Lebensqualität.
Sie sind Buchautor, gemeinsam mit Ihrer Frau schreiben Sie auch Fitnessbücher. Sie haben innerhalb eines Jahres 45 Kilo abgenommen. Ging das ohne Diät?
Das ging komplett ohne Diät. Vor allem das Wort Diät wird auch heute falsch genutzt. Das bedeutet immer nur Verzicht. Letztendlich ist es eine Lebenseinstellung. Ich mache mir etwas bewusst, Selbstbewusstsein, mir meiner Selbstbewusstsein, was ich da tue. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Was braucht mein Körper, was braucht er nicht? Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch oder abgehoben, ist es aber nicht. Im Endeffekt sind wir wieder da. warum sind Essenspausen gut, warum soll ich möglichst keine verarbeiteten Lebensmittel essen. Diese Dinge sind enorm wichtig. Ich merke aber auch, mit dem Bestseller, den ich geschrieben habe, mit den vielen Lesungen, die ich schon hatte, weit über 50, merke ich auch, dass die Probleme überall in ganz Deutschland und Österreich immer dieselben sind und immer dieselben Fragen, dieselben Unsicherheiten. Nämlich eben, ist Zucker wirklich so böse? Wo steckt er überall drin? Was darf ich denn überhaupt noch essen? Und da möchte ich den Menschen wieder so ein bisschen ein Selbstbewusstsein zurückgeben, dass sie doch vieles dürfen, wenn sie nur ein bisschen bewusster leben und auch die Bewegung in den Alltag einbauen.
Also halten wir fest, Zucker ist nicht böse.
Zucker ist grundsätzlich nicht böse, wir brauchen ihn ja als Treibstoff. Genauso wie Fett und Eiweiß. Nur es muss alles richtig eingesetzt werden und ich muss wissen, wie reagiert es an meinem Körper. Es ist nicht schwierig zu verstehen, es muss nur erklärt werden. Das tue ich. Ich merke aber auch, es gibt zu wenig Alternativen. Es gibt zwar dann irgendwie gewisse Lebensmittel, wo man sagt, da ist weniger Zucker drin, da sind wieder irgendwelche Ersatzstoffe drin, die nicht gesund sind und so weiter. Es wird möglichst immer irgendwie billig produziert.
Was sind die Alternativen?
Eine Alternative bringe ich zum Beispiel auch bald auf den Markt. Das ist wirklich ein Brot, das mehr oder weniger kohlenhydratfrei ist.
Die Schleichwerbung wollen wir jetzt nicht machen.
Nein, es gibt keine Schleichwerbung, auch noch andere Alternativen. Aber es geht darum, dass wir wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brot esse, habe ich ja ganz viel Kohlenhydrate. Das ist auch gut, das brauchen wir auch. Aber ich brauche es eben nicht immer. Wenn ich mal ein Essen will, wo keine Kohlenhydrate sind, dann brauche ich Alternativen. Und dafür will ich auch sorgen. Das möchte ich. Ich möchte Aufklärung treiben, ich möchte aber auch selbst was dazu beitragen.
Wann brauche ich die Kohlenhydrate nicht? Also ich muss mich intensiv mit meinem Körper ja befassen.
Das ist ja der Punkt. Wann brauche ich sie und wann brauche ich sie nicht? Ich brauche sie, wenn ich aufs Fahrrad steige, wenn ich Leistungssport mache oder wenn ich überhaupt Sport mache, wenn ich unterwegs bin, wenn ich es hektisch habe, wenn ich Bauarbeiter bin. Ja? Sitze ich aber den ganzen Tag im Büro und strenge mich überhaupt nicht an. Geistig ja, aber da brauche ich auch eher mehr Fett. Dann muss ich auf Alternativen zugreifen können, auf schmackhaft. Es wird immer besser, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Aber ich muss trotzdem wissen, wo steckt was drin.
Wie sind Sie es denn angegangen, innerhalb eines Jahres 45 Kilo abzunehmen? Könnte man ja auch sagen, das klingt eher ungesund. Warum haben Sie gesagt, nee, das passt doch für meinen Körper?
Nein, das klingt nicht ungesund. Es waren 13 Monate, um genau zu sein. Und zum einen, zum anderen habe ich ja wahnsinnig viel Muskelmasse gehabt, auch wenn man es nicht am ersten Blick gesehen hat. Das heißt, die ersten 20 Kilo waren auch leicht weg. Mit weniger Training und ein bisschen weniger Essen war es leicht weg. Und dann ab 130 Kilogramm war mir klar, ich muss ein bisschen was umstellen, ich muss verstehen, was wirkt wie auf meinen Körper. Und das zum Beispiel, Insulin, die Fettverbrennung stoppt, ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Ernährung. Denn das heißt, wenn ich jetzt ununterbrochen auch kleine Zuckermengen zuführe, dann habe ich nie eine Fettverbrennung. Wenn ich aber normale Portionen esse, und das ist eben auch meine Botschaft, ich kann auch normal essen und mache aber auch mal 5 Stunden Pause, oder länger, dann tut es meinem Körper gut, dann habe ich eine Fettverbrennung.
Die Pause ist ja gerade sowieso sehr weit verbreitet. Viele sind dazu übergegangen, sehr lange nicht zu essen und dann erst wieder nach vielen Zeiten. Also es gibt zum Beispiel gerade auch 36 Stunden nicht zu essen und dann 12 Stunden aber reinzuhauen. Kann das gut sein?
Wenn das möglich ist und wenn es mir gut tut, wenn ich mich gut dabei fühle, dann ja. Denn wo kommt es denn auch her? Der Steinzeitmensch hat auch nicht ununterbrochen was zu essen gehabt. Er hat auch Pausen gehabt, weil er musste, weil der Körper kann das dann ab. Das ist klar. Nur, ist es dann wirklich für meinen Alltag umsetzbar? Schaffe ich es, halte ich es aus oder erfordert es viel Disziplin? Und diese Dinge, die Fragen muss ich mir stellen oder muss ich einen anderen Weg gehen? Viel wichtiger ist für mich zu verstehen, wie funktioniert grundsätzlich ein Stoffwechsel, was macht Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate und dann kann ich mir was zu meinem Alltag basteln. Deswegen gibt es keine Diät, die auf jedermann zugeschnitten ist, sondern jeder muss sich was rausbauen. Aber man muss es verstehen. Und diese Bildung gehört eben auch wieder Kindergarten, Schule. Das meine ich damit. Mit gewissen Grundregeln, mit gewissen Verhaltensregeln, auch beim Essen.
Und da schließt sich der Kreis. Ja. Also ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWRs Leute, Matthias Stein.
Dankeschön für die Einladung.
Eins gehört. SWR 1.